Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Liebe Weinhasen, herzlich willkommen. Es ist wieder Donnerstag und wieder ist Weintag. Mein heutiger Gast könnte auch vom Hamburger Dom stammen, denn er hat wahrscheinlich eine der verrücktesten Achterbahnen in seinem Lebenslauf, die man haben kann. Seemannsblut in den Adern fließend, lernte er Flugzeugmechaniker, dann wurde er Flugbegleiter, was man früher auch freundlich Saftschubse nannte. Von dort aus ging seine Reise in das berühmte Neuland Internet. Als Kreativdirektor hat er eine Werbeagentur aufgebaut. Dann kam die große Dotcom-Blase, alles verkauft und alles auf eine Karte gesetzt. Und ab in das damals noch neue Medium-Podcast gestartet. Heute ist er mit Das Ziel ist im Weg und Ich hab dich trotzdem lief gleich mit zwei Podcasts super erfolgreich und unterhält jede Woche ein Millionenpublikum. Was der bekennende Teilzeitveganer sonst noch so den ganzen Tag macht, erzählt er uns jetzt. Herzlich willkommen, Andreas Loff.
Oh Gott, das stimmt ja einiges nicht, aber vieles stimmt. Millionenpublikum muss ich als erstes zurücknehmen.
Da arbeiten wir noch dran.
Genau, da arbeiten wir noch dran. Also es sind schon Millionen von Downloads, das stimmt. Aber ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Geht es dir gut?
Die Werbeagentur müsste man auch nochmal, es war keine Werbeagentur.
Ja, aber ja, wir werden das jetzt alles aufarbeiten, deine ganze Geschichte. Geht's dir denn gut?
Soweit ja. Ja, klassisch. Wir haben ja gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ich hatte mein Handy verloren am Wochenende und hatte so einen kleinen tragischen Moment, panischen Moment, mein Handy im Taxi liegen lassen. Und das wieder zu bekommen, da habe ich gerade, wir nehmen ja, kann man ja sagen, der Transparenz halber.
Ja, wir nehmen
an einem Montag auf, genau. Und jetzt am Wochenende war mein Handy für ein paar Stunden weg und da habe ich eine schlaflose Nacht gehabt, kann man schon mal sagen.
Ja, man, wenn das Handy weg ist, also ich bin verloren, also ich bin wirklich lost. Ich habe genau zwei Kontakte, glaube ich, oder drei vielleicht noch, wo ich die Nummer auswendig weiß. Früher kannte man ja jede Nummer auswendig.
Ja, das Gute ist, wenn du WhatsApp, kann man ja hier mal sagen, oder es gibt auch andere schöne Programme, noch auf dem Rechner auf hast, dann kannst du da noch Menschen anrufen, auch um 2.30 Uhr. Natürlich vertraut, weil die nämlich beim Taxibetrieb anrufen müssen, weil man selber ja kein Handy mehr hat. Und ich habe auch kein Haustelefon.
Ich wollte sagen, du hast kein Haustelefon.
Nee, ja, habe ich nicht.
Da bin ich noch im Vorteil.
Ja,
da bin ich noch im Vorteil.
Werde ich mir aber zulegen danach. Also das ist wirklich so, das war so dieser eine Fall, wo man so ein klassisches Telefon im Haushalt braucht.
Ja, also liebe Zuhörer, wenn ihr euch jemals fragt, warum habe ich eigentlich noch ein Haustelefon? Ihr braucht eins, in jedem Fall. Wenn das Handy weg ist, braucht man es. Lovi, bevor wir richtig in Medias Res gehen hier, wir haben ja immer unser wunderbares Gewinnspiel und liebe Weinnasen, diesen September, sage ich mal, gibt es ein Monatsgewinnspiel, nicht ein Wochengewinnspiel, sondern ein Monatsgewinnspiel. Und du bist eigentlich, weil wir die Folge am, das ist unsere erste Folge im September ausstrahlen, bist dafür verantwortlich, was es diesen Monat gibt. Also angenommen, du würdest auf ein Konzert gehen und es würde auftreten, entweder 50 Cent,
ja,
das ist schon richtig geil, finde, dass der kommt, Simply Red oder die Backstreet Boys oder Felix Lobrecht oder George Ezra. Wo würdest du zu einem Konzert gehen? Was ist dein Musikgeschmack?
Ich mache ja auch ein bisschen Musik, aber und ich kann mich in jede Musik reindenken. Ich kann auch auf ein Oli P. Konzert gehen, das funktioniert auch ganz gut. Aber bei den Veranstaltungen würde ich mir 50 Cent oder Felix Lobrecht angucken. Definitiv, das ist in der Barclays
Arena. Ist in der Barclays Arena,
die ich ja sehr gut kenne. Ja. Also ich,
du hast da ja auch schon aufgezeichnet.
Ja, ich habe auch immer noch die Ehre, einen Hauspass zu besitzen. Jedes Jahr zu jeder Saison. Also ich kann da wirklich immer aufschlagen. Das ist, ich hab mit denen sehr eng zusammengearbeitet und habe da ein freundschaftliches Verhältnis. Ich würde mich ehrlich gesagt für das Publikum, was du wahrscheinlich hast,
Nein, nein, das Publikum.
Aber das gewinnt ja jemand.
Gewinnt jemand,
ja, Karten.
Aber, ja, aber soll, du, wo würdest du hingehen?
Ich glaube, ich gehe auch zu Felix Lobrecht.
Ja, okay. Ja. Dann, liebe Weihnasen, gibt es 2 Logentickets für Felix Lobrecht diesen Monat zu gewinnen. Der ist in Hamburg am 27.10. wert 400 Euro. Inklusive Essen, Getränke, alles drum und dran. Und was müsst ihr dafür tun, ist ganz einfach, erfahrt ihr später im Podcast.
Gehen wir zusammen dahin auch? Wollen wir zusammen zu Felix Lobrecht gehen?
Ich würde sagen, lass uns doch dann mitgehen.
Ja, da gehen wir einfach mit. Ja. Das ist super. Und deswegen habe ich das nämlich auch ausgesucht, weil ich weiß, das ist auch ausverkauft.
Ist es schon?
Ich glaube schon. Felix Lobrecht verkauft innerhalb von Minuten, glaube ich, seine Veranstaltung aus.
Ja, es ist ein heißer Feger, die Leute.
Ja.
Der zieht den Ring vom Teller, der Junge.
Auch podcastmäßig. Ja. Hat er, glaube ich, so einen kleinen Erfolg in der letzten Zeit gehabt.
Das ist schön. So, bevor es losgeht, ich schenke uns jetzt erstmal was ein. Heute reden wir über vegane Weine. Natürlich.
Ja.
Loffi gefragt, was machen wir heute? Und wir wollen heute über vegane Weine sprechen. Was guckst du so entsetzt?
Nee, alles gut. Ich wartete auf mein Stichwort, weil ich habe mich halt die letzten Monate und Jahre, seit ich mit Olli diesen Podcast mache,
mit Veganismus beschäftigt.
Zwangsweise.
Aber ja, schon vor Olli auch. Oder?
Ja, natürlich, ja. Aber zwangsweise mit ihm halt noch mehr, weil er ist ja Veganer. Was haben wir denn hier? Wird das auch verraten noch?
Ja, das wird verraten. Wir haben heute 3 Weine von einem Weingut. Nicht, weil ich es mir besonders einfach machen wollte, aber weil die alle schön sind und du darfst sie am Ende aussuchen, welcher dir am besten gefällt, ganz persönlich. Also es geht nicht darum, ist er besser oder nicht, es geht um deinen persönlichen Geschmack. Und wir haben jetzt den einfachen Riesling vom Weingut Neis aus der Pfalz, aus Kindenheim. Axel Neis macht alle Weine, die er macht, vegan. Und
Darf ich noch eine Frage stellen?
Du darfst sogar sehr viele Fragen stellen.
Was heißt das denn bei der Weinherstellung? Was ist denn da tierisch? Ich glaube, also das Einzige, was ich weiß, sind ja irgendwie die Blasen werden irgendwo für genommen.
Du hast schon einiges gehört, genau. Also im Grunde genommen ist es so, der Wein wird gepresst, also die Trauben werden geerntet, werden gepresst und am Ende sind da immer Schwebstoffe im Wein, die sich sowieso eigentlich auch absetzen, aber der Wein wird ja auch manchmal wieder ein bisschen aufgerührt und so weiter. Es gibt verschiedene Verfahren und auf jeden Fall am Ende wird der Wein geklärt und filtriert. Und um diese Schwebstoffe besser filtern zu können, weil die manchmal so mikroskopisch klein sind und die Filter vielleicht gar nicht so dicht sind, tut man zum Beispiel, das kennen ganz viele Leute vielleicht, Gelatine oder Eiklar rein und diese Schwebstoffe binden sich halt besser an diese Gelatine und Eiklar. Also es wird quasi so ein bisschen verdickt, damit es im Filter hängen bleibt. Und das Einzige, was man bei veganen Wein macht, ist, man nimmt ein anderes Filtermittel.
Okay, ja. Aber wird das dann wieder entdickt sozusagen, nachdem Gelatine drin war?
Oder? Ja, an der Gelatine bleiben sozusagen diese Schwebstoffe
das
hängen.
Das bleibt dann irgendwo oben oder unten liegen sozusagen.
Und dann wird das durch einen Filter, durch einen Kaffeefilter gejagt. Und wenn man nicht diese Stoffe wie Gelatine oder Eiklar nutzen würde, dann würde man sie nicht so gut filtern können. Dann würden mikroskopisch kleine Sachen mit durchgehen. Und deswegen macht man das. Und man kann das, wie gesagt, mit Eiklar machen, man kann das mit Gelatine machen. Es gibt ganz viele Mittelchen. Und man kann eben auch, wenn es vegan ist, zum Beispiel gibt es ein Mittel, das ist so, glaube ich, eine Art Erbsenprotein. Und wo sich dann die Stoffe dran bilden. Und das ist eben nicht aus was tierisch gemacht. Es gibt auch die Hausenblase, die du angesprochen hast. Das ist so eine Paste, die aus der Blase vom Stör gemacht wird. Ist genau das gleiche wiederum wie Gelatine, nur oder in der Funktionsweise, nur dass es eben vom Fisch kommt und es ist halt nicht vegan.
Aber der schmeckt sehr lecker. Riesling mag ich ja sowieso auch gerne.
Ich war mir gar nicht sicher.
Mir ist er fast bei dem Säuregehalt würde ich den fast noch kälter trinken. So.
Ja, ich glaube auch, dass viele, also wir haben den Wein jetzt nicht ganz so kalt gemacht, das stimmt. Ja, liegt vielleicht auch ein bisschen an meinem Transportweg heute, zugegebenerweise. Ich habe den Wein mitgebracht im Auto in einer Kühlbox zwar, aber es ist vielleicht nicht so lange kalt gewesen. Und das Ding ist aber, wenn du eine Weinprobe hast, dann ist es immer ganz gut, den Wein ein bisschen wärmer zu servieren oder zu probieren. Weil wenn der Wein ganz, ganz kalt ist, also zu Hause trinkst du Wein ja oft so manchmal aus dem Kühlschrank bei 6 Grad. Das ist lecker, das ist toll und das lässt sich gut trinken, aber umso kälter der Wein ist, umso mehr werden Aromen eingeschlossen. Das kennst du auch vom vielleicht Käse oder so, dass wenn du den warm werden lässt, dass er mehr riecht. Und so ist es bei Wein auch. Und deswegen, wenn man ihn wirklich probieren will, ist es eigentlich besser, wenn der vielleicht 8 oder 9 Grad warm ist.
Also mein erster Gedanke wäre jetzt, ist das dann eine Sünde?
Du denkst an einen Eiswürfel.
Genau. Ganz ehrlich, denke ich jetzt an einen Eiswürfel.
Ja, wenn ich den jetzt mit dir trinken würde, und vielleicht tun wir das ja gleich noch, vielleicht lasse ich den Wagen auch einfach stehen, dann würde ich tatsächlich auch einen Eiswürfel reintun, das ist schon richtig. Ich würde ihn jetzt, wenn ich eine Party hätte oder trinken würde, bei einem Essen würde ich ihn schon auch kälter servieren. Denn wenn du ihn bei 6 oder 7 Grad servierst und du schüttest den ins Glas und füllst ihn ein, das dauert nur wenige Minuten, dann ist ja schon 2, 3 Grad wärmer. Genau. Deswegen ist es immer ganz gut, den auch kalt zu servieren. Aber so für eine Verkostung ist es immer ganz gut, die nicht zu kalt zu haben. Aber du bist generell schon auch Weintrinker, oder wenn du Alkohol trinkst?
Ja, ich trinke halt, das weißt du ja auch, ich kann ja auch sehr schnell trinken.
Ja, okay, so. Kiste, ich habe schon mal mit Loffi getrunken.
Ja. So, und es gibt so Sachen, je nach Konstitution. Ganz gefährlich ist, wenn ich so anfange, in den Abend rein stolper mit so Gin Tonic und ich habe wirklich Durst. Weil dann kann ich so ein Gin Tonic trinken, als hätte ich so ein Glas Brause, Sprudel irgendwie bei mir.
Ja, gefährlich.
So, und den Effekt hast du natürlich auch, je nachdem, wie durstig man ist. Wein dämpft das schon ganz gut ab. Also gerade Rotwein kannst du ja nicht trinken wie Sprudel. Ich trinke schon auch gerne einen Wein, muss ich sagen. Also das ist auch, habe ich von meinem Opa mitbekommen. So, der hat Weine gesammelt und auch gerne Wein getrunken. Ja, der hat immer so Ausfahrten gemacht. Irgendwie im Sommerurlaub ist der irgendwo an die Mosel gefahren, hat da verschiedene Winzer besucht und dann hat er sich den Keller voll gemacht. Also das Sammeln war halt nicht zum Sammeln, sondern schon zum Trinken. Trinksammler sozusagen. Aber hat dann so verschiedene Weine mitgebracht und einige dann auch für spezielle
Anlässe
einfach sich auch aufbewahrt, weil ihm der so gut geschmeckt hat und so. Also ich würde sagen so, ja, Sammeltrinker in Anführungsstrichen.
Also ich muss sagen, der Riesling schmeckt mir sehr gut. Mhm. Ich weiß, dass es immer so Riesling-Liebhaber und auch Hasser gibt, weil natürlich viele Leute auch so Säureprobleme haben. Das wird dem Riesling ja sehr oft nachgesagt. Meine Mutter hat auch nicht nur Säure, sondern gesagt, oh, ist nur sauer. Aber der, finde ich, geht sehr gut rüber, ne?
Der ist lecker. Ich würde ihn wirklich kälter trinken, gerade wegen der Säure. Das wäre wirklich ein Kandidat, wo ich einen Eiswürfel reinschmeiße, weil ich bin auch schon so Säure, bin ich eher beim grauen Burgunder.
So. Also eher mild.
Ja. Da bin ich so zu Hause, den kann ich leider auch sehr gut so wegsüffeln. Mhm. Terrassenwein sozusagen, wie man so schön sagt.
Was magst du nicht an Wein?
Was mag ich? Also interessanterweise bin ich durch Portugals auch über an Portweine und auch süße Weine, so Dessertweine rangekommen. Über meinen ersten Surfurlaub, den ich damals da hatte. Und ich weiß nicht, ob du mal in einer portugiesischen Konditorei warst.
Ah, ja, ich kenne.
Aber wenn du das erste Mal in so eine typische portugiesische Konditorei gehst, dann siehst du ungefähr 99% der Produkte, die es da gibt, hast du noch nie probiert oder gesehen. Ja, man hat Natascha hat man mal irgendwie gesehen, aber der Rest weißt du nicht, wie der schmeckt und
keine
ist alles
Ahnung,
bunt. Ja. Und wir sind nach dem Surfen, damals, wir waren irgendwie Anfang 20, sind wir halt jeden Abend mit einer großen Box, also wirklich so Xbox, Playstation-Größe, einer Box aus der Konditorei gekommen und einer Flasche Portwein und haben dann auch auf dem Hotelzimmer gesessen, todmüde, körperlich abgearbeitet, bis den ganzen Tag gesurft.
Ja, fertig.
Und haben halt diese Packung aus der Konditorei gegessen.
Zucker.
Und dazu Portwein getrunken. Klar, mit 20 verbrennst du das halt easy, aber wir sind wirklich völlig überzuckert. Wir haben sogar damals unsere Playstation mitgenommen aus Deutschland und haben dann abends auf dem Hotelzimmer zu zweit gesessen, süßen Portwein getrunken, süßen Kram gegessen und Playstation gespielt.
Hast du 2 von den Geräten?
Ja, habe ich.
Dann muss ich jetzt mitmachen, sonst verfälschen wir die Weinprobe. Also für alle, die es nicht sehen, wir machen jetzt was ganz Professionelles. Loffi macht sich gerade eine Kippe an.
Also nee, ich rauche.
Aber es ist eine Elektrozigarette.
Genau. Möchtest du Menthol oder Tabak?
Tabak. Und damit ich jetzt den gleichen Geschmack habe, opfere ich mich quasi und probiere das auch. Natürlich. Aber es ist ja eine, ich will die Namen nicht sagen. Aber
man verdampft Tabak.
Genau, es ist keine richtige Zigarette. Es ist was, man darf nicht sagen, dass es gesund ist, aber und was muss ich jetzt tun?
Ein bisschen warten und dann, ich glaube, das vibriert und dann kannst du da dran ziehen.
Es vibriert, das ist ein Vibrator.
Das Spannende ist, man sagt dem nach, also Untersuchungen sagen, dass eine Packung davon, wo ja auch 20 drin sind, ungefähr so schädlich sind wie eine Zigarette. So, dementsprechend, es ist gesünder, es ist trotzdem nicht gesund.
Dann stoßen wir darauf an. Ja. Und sind die vegan?
Ich denke mal, ich weiß nicht, ob bei der Herstellung von, ich meine, das ist ein Tabakprodukt, da irgendwelche Tiere, das weiß ich nicht. Also
sie schmecken halt schon, also ich ab und zu, wenn ich was trinke, rauche ich auch mal eine Zigarette. Mhm. Schmecken schon viel besser als richtige Zigaretten.
Ja, das ist definitiv.
Wie als wenn man Tee, ist wie ein Tee so ein bisschen.
Hat mir, da ist so ein bisschen Pfeifentabak drin. So, ich habe auch noch ein anderes Produkt, also das hat so ein bisschen.
Zahlen die da eigentlich Steuern drauf?
Ja, ganz normal wie Pfeifentabak. Aber Peter Wittkamp hat mich auf diese Marke gebracht. Wir können jetzt die Marke nicht sagen, aber
es sei denn, sie möchte Geld bezahlen für den Podcast, dann kann sie sich melden bei uns.
Ja, aber dann darfst du keine Werbung machen, weil es immer noch Tabakwerbung ist. Die darf im Audio nicht stattfinden. Also dementsprechend, und es ist viel besser, weil ich habe vorher locker eine Schachtel Zigaretten am Tag geraucht.
Oh, eine Schachtel ist aber schon ordentlich.
Minimum eine Schachtel Zigaretten.
Und hattest du, bevor du mit denen gestartet bist, aufgehört und bist dann wieder eingestiegen oder hast du immer geraucht?
Nee, ich habe relativ lange schon nicht immer geraucht, natürlich irgendwie. Ich habe mal wahrscheinlich mit 16 oder so angefangen, dann habe ich auch mal ein paar Jahre nicht geraucht. Und
ich mit 11.
Du mit 11?
Ja, mit 11 bin ich angefangen, krass, das ist krass, krass, ja. Meine gute Freundin.
Hast du auch, habt ihr auch
beim Reiten, beim Reiterhof haben die älteren Mädels mich verführt zum Rauchen immer, zieh mal. Und dann habe ich, mit 11 noch keine Schachtel, ne? Aber mit 13 habe ich schon richtig geraucht.
Das Schöne ist, ich war ja auch auf dem Reiterhof, mein damaliger Kumpel, sein Vater hatte einen Reiterhof und mich haben die älteren Reitermädels zu ganz anderen Sachen.
Den kann man wahrscheinlich auch nicht im Podcast, der läuft tagsüber.
Das kann man, du brauchst dann dieses Explicit, Explicit-Hack auf jeden Fall.
Sehr schön. Ja, nicht schlecht. Du entstammst einer Kapitänsfamilie.
Seemann. Sagt man so, ja. Also, nee, meine Vorfahren, also meine Urgroßväter waren so richtig Kapitäne auf so Dreimastschiffen, die so zwischen Hamburg und Südafrika hin und her gehandelt sozusagen, auf so Handelsschiffen unterwegs waren. Ja, und dann gibt es auch die Legende von einem meiner Vorfahren, der dann mit einem Schiff, wo er nicht Kapitän war, mein Vater wird, wenn er das hört, wahrscheinlich sagen, Junge, lern doch mal die Geschichte.
Du hast alles falsch erzählt.
Ja, der ist zum Goldrausch nach San Francisco gegangen und da war er nur, glaube ich, hatte kein eigenes Schiff und hat da wohl Gold gefunden. Und da lagen ganz viele Schiffe vor San Francisco, die keine Mannschaften hatten, weil die ganzen Mannschaften an Land gegangen sind, um Gold zu suchen. Das war eben der Goldrausch. Da lagen Schiffe, die hatten keine Mannschaft, konnten nicht segeln. Und dann hat er Gold gefunden.
Mir bekannt vor, das haben wir in diesen Tagen auch. Ja.
Und hat wohl ein Schiff gekauft und ist damit nach Dänemark gegangen und hat da sehr viel Land gekauft. Das gibt es immer noch. Bei Kruse-Mölle gibt es einen großen Golfplatz und sehr viel Land, was dem dänischen Teil der Familie gehört.
Also sozusagen das Loffmannsland.
Sozusagen, ich würde diesen Namen jetzt nicht benutzen, aber es gibt mein Urgroßvater, heißt auch Andreas Loff und es gibt eine alte Kapitänstasse. Also der Kapitän hatte immer eine eigene Tasse, woraus er dann getrunken hat, ob das der Rumtopf war oder der Kaffee oder der Tee. Da ist dann das Schiff drauf, gemalt, handgemalt. Ich weiß nicht, welches Schiff das ist. Fadi, es tut mir leid. Und da steht Andreas Loff drauf. Und das ist eins der Erbstücke, die ich auf jeden Fall mal bekommen werde von Kapitän Andreas Loff.
Ah, das hast du quasi den Vornamen von deinem Großvater.
Urgroßvater,
ja. Das ist ja witzig. Mhm. Und du hast aber noch ein O in deinem Namen. Das ist aber dazu gedichtet, ne?
Nee, das ist mein zweiter Name. Das kann ich auch erklären. Das werde ich öfter mal gefragt. Was heißt denn Andreas O. Loff? Es gab wir hatten ja über die New Economy gesprochen und es kamen so die Suchmaschinen auf. Und man googelte sich damals schon selber, wenn man da in diesem Agenturbusiness war, was hat man denn veröffentlicht? Kennst du ja auch.
Ja, ja.
Man googelt sich, hat sich
findet
damals.
Man auch sich?
Schon, nee, man hat damals einen Andreas Loff gefunden, der im Osten von Deutschland mit einem roten Opel Calibra gerne an so Wettbewerben teilgenommen hat, wie laut ist meine Autoanlage. Und ich wurde mehrfach bei Agenturen, die mich vorher gegoogelt haben, darauf angesprochen, was denn das für ein schräges Hobby wäre, dass ich eine laute Autoanlage in meinem roten Opel Calibra habe. Und deswegen habe ich das O genommen, nachdem der Grafiker, sagte, der Visitenkarten gemacht hat, mein Vorname und mein Nachname haben ein Ungleichgewicht, auch grafisch, also typografisch, wenn man das setzt, ob ich nicht einen zweiten Namen hätte, den ich noch dazwischen packen kann. Und ich habe einen zweiten Namen und den habe ich einfach mit O-Punkt abgekürzt. Und seitdem ist das drin, damit es bei Google ich mich von diesem anderen Menschen unterscheide.
Oliver ist ein schöner Zweitname. Oft sind ja Zweitnamen
aber
Katastrophen.
Aber den verrate ich doch nie.
Habe ich ja jetzt ja getan.
Ja, richtig. Nein, immer wenn mich jemand fragt, sage ich, find's halt raus. Find's halt raus, ich sag's nicht.
Du sagst jetzt in
Zukunft omnipräsent.
Du sagst jetzt in Zukunft immer, hör die Folge bei Timo genau. Und dann weißt genau. Du, was es ist. Ja, geil. Und dann bist du aber im Ursprung nach der Schule, hast du Flugzeugmechaniker gelernt?
Ja, offizielle Bezeichnung Fluggerätmechaniker, denn das Flugzeug ist ja ein Flugzeug, ein Hubschrauber ist ja auch ein Fluggerät.
Du kannst alles reparieren.
Ja, also man lernt dann da sozusagen an allem, ne? So, also dementsprechend heißt das Fluggerätmechaniker.
Dann bist du technisch
in der Theorie super. Ich schenke mir übrigens nochmal nach.
Ja, ne? Ja, bitte, bitte.
In der Theorie super. Ich könnte theoretisch auch meine Autos reparieren. Mache ich nur nicht, weil ich die Geduld einfach nicht mehr habe, so irgendwas zu machen. Möchtest du auch noch einen Schluck?
Ja, komm, ich nehme auch noch einen Schluck, bevor wir zum zweiten Wein kommen.
Also wir machen auch sehr kleine Schlücke.
Ja, natürlich, ganz kleine Schlücke.
Aber ja, also Technik in der Theorie interessiert mich immer schon so. So mit 15 habe ich angefangen, so Motorräder, Mopeds und Fahrräder zu reparieren. Hatte auch lange in einem Zweiradgeschäft gearbeitet. Und dann mit 16 die Lehre angefangen. Und das war auch schön.
Ich bin gerade, ich hänge schon wieder an diesem zweiten Schluck Wein. Ich finde ja so eine ganz tolle Frucht. Unheimlich angenehm im Mund. Wir haben natürlich wieder alle Informationen zum Wein, findet ihr in den Shownotes, wo ihr den beziehen könnt. Den gibt es, glaube ich, sogar bei Rindchen, wenn ich mich nicht irre.
Hat ein sehr schönes Logo. Ich würde fast sagen, das ist sehr norddeutsch, schlicht. Hat aber auch was so edel-royales, ne? Dieses blaue Logo da mit Gold und so.
Ja, die sind clever. Ich muss gleich mal gucken, was ich eigentlich eingepackt habe. Die haben auch einen Wein, der heißt That's Nice. Hm? Nice, das ist natürlich ein lustiges Wortspiel.
Ja. Ich habe es jetzt auch verstanden, wo ich nochmal drauf geguckt habe. Ah, okay, die schreiben es anders.
Die sind schon, machen schon gute Sachen, muss ich sagen. Und, okay, also das heißt, wenn bei mir zu Hause was kaputt geht, kann ich immer Loffi anrufen. Das ist schon mal eine gute...
Nein. Also ich sag mal so, ich wäre ein guter Mieter und bin auch ein guter Mieter, weil wenn so eine Heizung nicht funktioniert, also ein Heizkörper nicht funktioniert, dann kann ich schon den Thermostat abschrauben und an diesem Nippel mit einer Zange ziehen, bevor da irgendjemand kommt. So, bevor man Heizungstechniker ruft. Also ich habe auch alle Werkzeuge dieser Welt hier. Ich habe nur oft die Muße nicht, irgendwas zu machen.
Das kann ich verstehen.
Ja.
Ich bin auch zu faul für sowas.
Ja.
Gut, dass es Profis gibt.
Ist das schon durch? Leuchtet es noch?
Ich habe jetzt einfach nochmal drauf gedrückt.
Ach so, ja, dann brauchst du eine neue Ladung. Wir reden immer noch über
diese... Ich habe noch erst zweimal dran gezogen.
Ah, okay. Ja, dann du machst das.
Wie schnell muss man die denn rauchen?
Ja, bis das nicht mehr weitermacht. Aber... Kommt da noch was raus? Nee. Da musst du es lange drücken, damit das wieder angeht.
Das ist ja interessant. Ah, es brummt wieder, vibriert. Ja, oh, das ist was Tolles. Ja. Und dann hast du aber keine Lust mehr gehabt auf Fluggerätemechaniker. Und dann bist du Flugbegleiter geworden.
Nee, das ist anders. Das war damals als wir die Lehre fertig hatten, war eine der ersten großen Luftfahrtkrisen nach dem Krieg. Die haben, wir waren die ersten Lehrlinge, die nach dem Krieg nicht übernommen worden sind in dem Job.
Das klingt so, als wenn das schon sehr, sehr lange her ist. Da reden wir gleich noch.
Ja, das ist auch schon ein bisschen her. Und das war so, und damals auch die ganzen Co-Piloten, die ihre Ausbildung fertig hatten, denen wurden andere Jobs angeboten. Uns wurden andere Jobs angeboten, Lagerist, Gabelstaplerfahrer bei der Lufthansa.
Das war Ende der 80er.
Nee, das war, wann habe ich angefangen zu lernen? 90, also war das 93, 94. Mhm. Und dann bin ich, habe ich gesagt, wie Gabelstaplerfahrer, hier das, wo die Mädchen sind, das will ich. Also sie hatten ja Jobs zu vergeben und dann bin ich 2,5 Jahre durch die Weltgeschichte geflogen und habe mir die Haare kurz geschnitten und das mit diesen Mädchen gemacht.
Und hattest du, war das bei der großen Kranich?
Genau, ja, bei der großen, da war ich.
Bei der momentanen genau. Katastrophen-Airline, ja. Die ich hervorragend finde, ich fliege die immer am liebsten. Das war damals aber noch eine ganz andere Zeit, ne? Also da war auch Fliegen irgendwie, da durfte man da noch rauchen damals?
Ja, ich durfte da hinten in der Küche, konnte ich eine nach der anderen rauchen. Geil. Also das war Rauchereien. Aschenbecher auf dem Klo, da ist alles, die gute alte Zeit war das noch. Wo auch wirklich nur so ein Vorhang dazwischen war, zwischen Rauchern und Nichtrauchern. Und ich bin damals, auch wenn ich irgendwie geflogen bin, habe ich mich immer in die Raucherabteile gesetzt. Kann man heute gar nicht dran denken. Also ich meine, du kennst das wahrscheinlich auch noch. Hinten kommt die Luft aus dem Flugzeug von der Klimaanlage. Und ganz hinten war auch immer so ein gelber Streifen von den Zigaretten und der Zigarettenluft, die da drin war. Jedes Flugzeug hatte hinten so einen Nikotinstreifen.
Ich muss gestehen, ich bin noch mal geflogen. Da wurde noch geraucht, aber das war, glaube ich, einer meiner ersten Flüge und dann wurde das irgendwann noch eingestellt.
Ja, ist auch heute gar nicht mehr denkbar. Also für mich auch selbst als Raucher nicht denkbar. Ja, die haben sehr gute Umluft gehabt und die Klimaanlagen funktionieren wirklich super. Aber da wurde halt wirklich teilweise wirklich, in dem Moment, wo das Nichtraucherzeichen ausging, das ging ja noch vor dem Anschnallenzeichen aus, da wurde sofort eine Kippe angemacht. Also wenn du hinten in der Küche gearbeitet hast, in der hinteren Galley sozusagen, da kommt nichts mehr raus aus deinem Gerät, doch ein bisschen. Dann hast du da, wenn gewartet, bis dieses Pling kommt, das Nichtraucherzeichen geht aus, warst noch angeschnallt im Steigflug und hast dir eine Kippe angezündet.
Geil.
Ja, archaisch.
Also ja, es gibt es heute nicht mehr, aber weil es eben nicht mehr gibt, ist es so schön.
Ja, klar, ja. Eigentlich völlig schrecklich. Aber
Was ist die verrückteste Geschichte, wenn du zurückdenkst an die Flugzeit als Flugbegleiter, die du mit Gästen so erlebt hast?
Mit Gästen, ja, eigentlich ist der die verrücktesten Geschichten, die ich erinnere, sind eigentlich die, die man unterhalb der Crew gemacht hat. Also Scherze miteinander.
Ach so, Scherze.
Ja, Scherze und natürlich auch Menschen kennenlernen, besser kennenlernen ist das andere. Aber sich wirklich so gegenseitig zu verarschen. Also gerade wenn man Menschen hat, die das erste Mal fliegen, also in der Ausbildung sind. Die fliegen dann irgendwann mit in ihrer Ausbildung. Als Flugbegleiter fliegst du irgendwann mit und hast so einen Trainee-Button. Und da gibt's halt Standards. Also der Standard ist, dass du dem vorne an den Getränketrolley machst. Ich sammle Visitenkarten, stecken sie mir eine Visitenkarte zu. Und dann fährst du da und kriegst halt 20 Visitenkarten in der Business Class und denkst, wow, was ist hier denn los? Bis hin, wir haben das gemacht. Ich bin mit einem anderen Fluggerätbauer zusammengeflogen, der auch das gemacht hat und ganz oft auch mit einem Co-Piloten. Und wir waren wirklich so eine Chaos-Truppe, also Chaos, haben sehr viel Spaß gehabt und den gleichen Humor. Und wir haben dann auch, weil wir als Mechaniker uns auch immer mit dem Cockpit sehr gut verstanden haben, weil die halt auch wussten, dass wir sind in Anführungsstrichen
im Notfall.
Genau, im Notfall. Und dann hatten wir einen Kapitän und einen Co-Piloten und wussten, es kommt ein Trainee an Bord. Und wir haben vorher alle die Jacken im Ringtausch getauscht. Ich war der Co-Pilot, mein anderer Steward-Kollege hatte die Pilotenjacke an. Und Pilot und Co-Pilot waren Purser und Steward in Uniform. Du musst ja nur die Jacken tauschen. Und Trainee kommt an Bord und haben so eine Flugbesprechung. Und mein Kollege, der den Kapitän spielte sozusagen, sagte, ey, ich habe so gesoffen gestern Abend. Ich glaube, ich kann heute nicht fliegen. Ich kriege das nicht hin. Wie kannst du das nicht heute übernehmen? Hat er dann zu mir gesagt. Und ich so, nee, ich habe heute Morgen habe ich schon Schnaps getrunken. Ich kann auf gar keinen Fall fliegen. Sag mal, hat nicht einer von euch vielleicht einen Pilotenschein? Also zu dem vermeintlichen Steward und Purser. Und der eine so, ja, ich fliege ab und an so eine Cessna, ich habe jetzt gerade angefangen. So, dann machst du das doch heute. Und dann haben wir die Jacken getauscht und dann sind für die vermeintlich der Steward und der Purser ins Cockpit gegangen und haben die Maschine gestartet. Und die hatte Schweißperlen auf der Stirn. Also solche Sachen macht man dann. Man verarscht die Kollegen sehr
pure
schön.
Pure Angst hätte ich gehabt.
Ja. Also das, da gibt es echt schöne Geschichten und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Man hatte ja dann auch so Zeiten, dass man da irgendwo Flüge hatte nach Südafrika und dann war man eine Woche in so einem Luxushotel mit einer Crew und ist innerhalb dieser Woche einmal von Johannesburg nach Pretoria geflogen, weil das zu lang ist für eine Crew, die muss dann Pause machen. Die hat man dann da einmal abgelöst und hat eine halbe Stunde gearbeitet in der Woche. Und ansonsten war man mit 14 Leuten einer Crew in einem Luxushotel und hatte sehr viel Zeit. Und das waren einfach ganz tolle Geschichten, die da dann auch passiert sind.
Ich glaube, heutzutage ist man schon froh, wenn man noch so 3 Übernachtungen hat oder so.
Ja, also und da viel gesehen und zwischendurch halt mich mit Computern beschäftigt. Und dann kam eins zum anderen.
Weißt du, wer auch Flugbegleiter war? Und auch
Kai Pflaume.
Nee, Mario Barth.
Stimmt, das hat mir neulich jemand erzählt. Ja, der war auch Flugbegleiter, richtig.
Der allseits Beliebte.
Ach, ich habe den noch nie getroffen, ich kann da nichts drüber sagen. Ich höre nur Dinge.
Ruf mal bei der Bahn an, die können dir Geschichten erzählen.
Ja, das habe ich mir natürlich auch live angeguckt. Das ist eine Frechheit hier, wa? Dass ich Maske tragen muss.
Also der Riesling, hervorragend.
Ja.
Und weil du gerade sagtest, du bist eigentlich immer ein Grauburgunder.
Ja.
Was für ein Zufall, ich habe einen Grauburgunder dabei. Ich glaube, der ist sogar noch ein bisschen kälter. Du hörst
ja, einen kleinen ist die, Schraubverschluss. Die Flasche sieht auch kälter aus. Mhm.
Das ist jetzt
Da bist du genau auf meiner Straße
nicht
angekommen.
Ja. Grauburgunder Bockenheim.
Ja.
Also ist ein Ortswein, also schon höhere Qualitätsstufe, auch vegan.
Ja, auch von Nice.
Auch von Nice, genau, von Axel und Katja, seiner Frau, ganz bezaubernd.
Achso, Prost.
Prost. Der hat schon so eine schöne, ich nenne es mal so cremig, so eine cremige Nase.
Ja, da sind wir dabei.
Ja,
also das ist wirklich, da bin ich eher bereit und da kann man sich auch wirklich vorstellen, so über so einen Abend so eine Flasche zu trinken.
Oder zwei.
Ja, ohne dass man dann am nächsten Tag, ich neige nicht zu Sodbrennen, aber da hast du auch am nächsten Tag nicht irgendwie, du kennst das ja auch, wenn man viel Champagner getrunken hat.
Ja, bei Champagner kenne ich das auch.
So, dass man am nächsten Tag einfach dieses, so wenn das so hochglottert, würden wir in Hamburg so nochmal sagen, wo man dann so denkt,
Nee, der ist natürlich von der Säure super schön mild. Aber er ist halt nicht langweilig. Er hat eine schöne Struktur, nenne ich es mal, so eine schöne Würze.
Und ich finde es halt spannend, ne? Also wenn man auf Fleisch verzichten kann, also oder tierische Produkte und es da jetzt ein anderes Dickungsmittel gibt, um das zu filtern, dann bitte her damit. Also
ja, es ist natürlich immer die Frage, muss es sein, hilft es einem wirklich weiter? Also ich bin natürlich auch ein Freund der veganen Lebensweise, auch wenn ich immer noch mal ein Stück Fleisch esse. Ich habe schon nach meiner Fastenzeit vor, was haben wir denn jetzt, 22, 20, Anfang 20, glaube ich, oder habe ich 21, ich weiß gar nicht mehr, habe ich mal 10 Tage gefastet und dann war ich über 6 Monate vegan. Und das war super interessant. Jetzt esse ich wieder Fleisch, aber ich habe seitdem enorm reduziert. Also früher war, wie man so schön sagt, Fleisch mein Gemüse und jetzt ist Fleisch immer mal da auch. Aber ich esse es schon nicht mehr so gerne, wie ich es früher getan habe.
Es geht mir genauso.
Und manchmal ist es auch einfach super und lecker, aber ich früher musste es sein. Früher ging es gar nicht.
Wirklich der größte Tomahawk-Steak, was es gibt
und
auf dem Grill.
Ich gehe auch heute noch mal gerne zum Griechen und freue mich, dass es ein Gyros gibt. Aber das ist dann so eine once in a lifetime, wollte ich gerade sagen. Das ist so, einmal im Jahr braucht man das vielleicht mal. Und dann ist auch schon wieder gut. Aber beim Wein ist es natürlich immer so die Frage, was bringt es wirklich, dass es vegan ist? Ne? Also Wir reden über einen Stoff, der dazugegeben wird, der am Ende sowieso wieder rausgefiltert wird. Dann ist es ja auch so, der Wein ist in Tanks. Diese ganzen Trübstoffe, die setzen sich ja auch alle ab, so, ne? Du redest dann darüber, dass eben dieser Stoff, der zum Filtern hinzugegeben wird, der ist jetzt nicht mehr aus einem tierischen Produkt gemacht, sondern vielleicht eben, wie gesagt, ein Erbsenprotein. Das muss man fairerweise sagen, wenn ein Mähdrescher über den Weizen fährt, was meinst du, wie viele Kleintiere damit verwurstet werden?
Ja, aber trotzdem, also ich sehe es halt wirklich produktabhängig. So, für mich ist, wir haben jetzt gerade einen veganen Burger gegessen. So, in einem Burger muss für mich kein Fleisch mehr sein.
Nein, das muss
ist so gut geworden. Dass wir, ich kann die Marke auch nennen. Ich bin großer Beyond Meat Fan.
Ja.
Alles von denen, die Grillwürste, das Chicken, die Burger Patties, sind alles für mich Produkte. Auch in der Wurst muss theoretisch kein Fleisch sein, wenn das so gut schmeckt.
Aber es gibt halt so große Unterschiede. Wir haben letzte Woche hat meine bessere Hälfte auch beim Einkaufen vegane Würstchen mitgebracht, ja. Und ich habe es leider ausspucken müssen, ja. Weil ich habe wirklich gedacht, ich beiß in meinen braunen Versandkarton rein.
Ja, genau, aber wie gesagt, deswegen hier.
Aber der Burger war wirklich, ich muss das den Zuhörern sagen, der Burger, den Loffi gebastelt hat, war wirklich hervorragend. Und es ist
veganes Patty, aber wir haben Käse drauf getan. Damit war es, ist es ein vegetarischer Burger. Aber das Schöne ist, durch Olli und den Podcast, dass ich jede Woche mit einem wirklich überzeugten Tierschützer und Veganer spreche. Dass
aber Olli ist ja komplett vegan, der ist ja auch kein Käse, ne?
Nee, genau, der ist vegan. Aber dadurch, dass ich jede Woche mit dem spreche, kommt übrigens immer montags raus, ich hab dich trotzdem lieb.
Ja, mit Olli P.
Genau, ist es so schön, dass ich mich manchmal erwische dabei, dass ich so auch 2 Tage zwischendurch habe, wo ich gar kein Fleisch esse und zwar unbewusst. So, also dadurch, dass ich halt anders einkaufe und anders drauf achte, ist es dann einfach mal so, dass ich 2 Tage zwischendurch in der Woche wirklich fast vegan lebe oder vegetarisch, weil ich mir dann irgendwie nur ein Omelett mache.
Mhm.
Das ist ganz lustig, dass das wirklich ja. Also hätte ich niemals, ich denke mal vor 3 Jahren oder sowas hätte ich noch Veganer-Witze gemacht. Heute definitiv nicht, weil ich einfach sehe, dass es gute Produkte gibt. Andererseits, wenn ich jetzt einen Steak nehme, ein Entrecote, das ist halt nur mit einem Entrecote zu ersetzen. Also ein gutes Entrecote noch nicht, aber ich denke, in ein paar Jahren haben wir das aus dem 3D-Drucker. Das kostet jetzt, glaube ich, irgendwie 100 Gramm aus dem 3D-Drucker kosten irgendwie $300.000 oder sowas.
Ja, das habe ich noch nicht gesehen.
Gibt schon dieses Fleisch. Und das ist ja wie mit den Produkten. Ich bin so froh, dass die sich weiterentwickeln. Ist ein bisschen schwierig, weil so viele neue Produkte rauskommen und einige auch wirklich schrecklich schmecken. Aber wenn du jetzt ein Chili con Carne machst, brauchst du keinen Hack mehr.
Brauchst du keinen Hack
mehr. Wenn du eine Lasagne machst, du brauchst keinen Hack mehr. Kein Hack,
brauchst du nicht.
Beim Burger brauchst du das nicht. Bei Würstchen bist du jetzt an dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt haben sie es bei Beyond Meat, um die zu nennen, schon raus. Diese Wurst ist einfach die Wurst in die Pfanne. Beyond Meat, Bratwurst ist eine Erwachsenenwurst, auch gut, ist glaube ich Kümmel und so auch mit drin, also ein bisschen kräftigere
gut Bratwurst. Gewürzt einfach. Das ist ja bei Wurst auch das Thema. Mhm. Wurst an sich schmeckt ja auch nur durch die Würze am Ende. Fleisch schmeckt ja oft auch vor allen Dingen durch das Würzen. Und ich weiß zum Beispiel, ich habe vor einiger Zeit im Rahmen eines Familientreffens auch Frühstück gemacht und dann habe ich auch die, ich weiß gar nicht, ob sie vegan ist, aber vom Rügenwalder hier Mortadella, weil es natürlich.
Ja, doch, die ist vegan.
Die sitzen bei meiner Familie im Ort sozusagen, deswegen sind wir damit aufgewachsen. Ich habe dann in den Ferien schon den Lachsschinken in die Pelle gedrückt mit 16, da hatte ich immer doppelt so große Unterarme nach 6 Wochen. Und meine Mutter hat es gegessen, es war alles hervorragend. Und hinterher die Diskussion zu haben, wie hat dir das gefallen? Und dann. Die hat das einfach nicht geschmeckt, weil auch da, das ist alles nur Würze. Mhm. Das ist Gewürze, die Konsistenz ist perfekt.
Ja, ich muss sagen, die Leberwurst, haben sie, die ist auch gut.
Mhm.
Aber da merkst du, kommt der Geschmacksträger von dem tierischen Fett, ist immer noch so, momentan noch eine Stufe drüber. Ich denke mal, dass das in wenigen Monaten haben die das im Labor auch genauso.
Ja, aber ich esse das ja zum Beispiel, die holen wir manchmal auch tatsächlich und die essen wir natürlich auch mit Senf.
Ja, dann hast du sowieso.
Und dann hast du in der Kombi, ist das mega. Also da kann mir keiner mehr erzählen, ich brauche eine echte Leberwurst. Und vor allen Dingen, es muss dafür kein Schwein geschlachtet werden.
Ich habe ja sogar im Tiefkühlschrank noch veganen Lachs, also so ein Ersatzprodukt. Das sieht täuschend echt aus.
Ja, das haben wir schon mal probiert. Ich weiß nicht, ob es das gleiche ist. Das
ja,
war
bestimmt.
Aber am Ende geschmacklich nicht ganz.
Nee, also so auf einen Salat mit Soße und so funktioniert das hundertprozentig. Konsistenz, Auge, alles fein. Aber wenn du da Sashimi dran machst, dann schmeckt das einfach wie Salzwasser. So.
Ja.
Also das schmeckt null nach Fisch.
Ja, ja.
Also du kriegst den Fischgeruch da dann, Geschmack nicht nachgebaut.
Aber es wird sich sowieso erledigen, weil wir momentan unheimlich viel produzieren an pflanzlicher Nahrung, um tierisches Fleisch herzustellen. Das wird, wie wir gerade alle sehen, es ist ja wieder ein wunderbarer Sommer, wo alle feststellen, oh, der Rhein ist, er hat kein Wasser mehr, was ist denn los? Das wird auf Dauer nicht funktionieren.
Ja, klar.
Ne?
Mit Ukraine und der Kornkammer Europas und so.
Es muss was passieren.
Du musst drücken.
Ich muss drücken.
Entschuldigung, wir sprechen nebenbei über diese Rauchsubstitute. Nee, ich glaube, du musst länger drücken einmal.
So. Ich verstehe es noch nicht. Ah, jetzt brummt's wieder.
Ja, genau.
Hervorragend. Ah, hervorragend. Und dann aber nochmal zurückzukommen zu dir. Du bist dann Flugbegleiter gewesen und irgendwann kam aber das berühmte Neuland Internet um die Ecke, wie unsere Frau Merkel es genannt hat. Und dann bist du irgendwie ins Internet abgerutscht.
Naja, also das waren damals so ein paar Versprengte. 1995 habe ich angefangen, so mich mit Internet und Webseiten auseinanderzusetzen und war dann so Überzeugungstäter. Also du hast halt was kapiert, was da auf uns zurollt, was ganz viele einfach noch nicht gesehen haben. Und dann habe ich gesagt, okay, beim Flugbegleiter kannst du ja dein Gehirn zu Hause lassen und arbeiten. Also ich kann heute noch, könnte ich 300 Leuten guten Morgen und auf Wiedersehen sagen, schön, dass sie mit Lufthansa geflogen sind. Du brauchst ja dein Gehirn nicht. Also definitiv nicht. Das ist wirklich sehr stumpf. Dass die einzig große Herausforderung bei dem Job ist, klar, die Sicherheit, und das andere ist.
Und immer freundlich bleiben.
Freundlich bleiben, wenn du fragst, was darf für sie zu trinken sein, und jemand sagt Kaffee und sagt nicht Milch und Zucker dazu, dass du fragen musst, möchten sie Milch und Zucker dazu haben? Weil Menschen sagen Kaffee. Auch wenn sie Milch und Zucker dazu haben wollen, sagen sie niemals Kaffee mit Milch und Zucker. So, und das heißt, diesen Satz, Milch oder Zucker dazu, der stand mir irgendwann über den Ohren. Und gleichzeitig sah ich diese Entwicklung, da was da auf uns zurollt. Und ich habe dann mich ein paar Menschen angeschlossen und wir haben eine Agentur damals gegründet. Ich war da noch nicht Gesellschafter für Internetseiten. Und damals hat das keiner kapiert, was da losgeht. Also wir sind zu großen Tageszeitungen hingegangen, hab gesagt, hier für 15.000 D-Mark bauen wir euch eine Webseite, schon mit Redaktionssystem, dass ihr da eure... Und die sagten, nee, Print, ey, was soll dieses Internet? Heute macht diese Zeitung mehr Geld, Umsatz im Monat mit ihrer Internetseite, als die damals gekostet hätte, einmalig. Und das war eine sehr spannende Zeit, weil dann natürlich irgendwann auch Geld reinkam und wir haben so ein Online-Musikmagazin gemacht, waren die ersten in Europa, die Video-Streaming gemacht haben, also Videos gestreamt haben, live Audio-Streaming von der Love Parade und
so ein Vorläufer von YouTube quasi.
Nee, das war, die Technologie nannte sich damals, ja, das war ein eigenes Magazin, Musikmagazin, Subaudio nannte sich das. Und da haben wir dann so Streaming-Videos wie bei YouTube, aber mit Artikeln, dass du dir angucken konntest. Wir hatten da so Busta Rhymes, Exklusiv-Interviews, wo der im Hotelzimmer liegt und einen riesen Joint raucht und währenddessen einen Steak bestellt, aber in einem briefmarkengroßen Video, also die beste Qualität war Dual-ISDN, was nicht viele Leute hatten.
Das kennt heute übrigens keiner.
Ja, also 56K-Modem, und da haben wir schon so einen Quatsch gemacht. Und aus diesem ganzen Umfeld ist dann ganz viel, hat sich da entwickelt. Und da bist du natürlich auch irgendwann, wenn du so lange das schon gemacht hast und dabei bist, wurdest du halt auch von diesen ganzen Agenturen wirklich mit Geld zugeschmissen, also Jobs. Ich habe dann eine Agentur, war ich auch Gesellschafter drin, die haben wir dann an Kabel New Media verkauft. Kabel New Media war damals die größte Online-Agentur der Welt. Sind natürlich in Aktien bezahlt worden, die sind in der Pleite untergegangen. Ich hatte zwischendurch ein anderes Unternehmen aufgemacht und war dann 30 und hatte selber mein Unternehmen mit den größten Pleiten am neuen Markt als Kunden und bin dann da selber Kapeister gegangen mit der Firma und war 30 und hatte 380.000 Euro Schulden.
Ja, kann man machen.
Kann man machen, ja. Wenn man das gut verhandelt mit Banken und da Anwälte hat, die für einen verhandeln, dann kommt man da nach 5 Jahren auch mit einem kleinen
Auge wieder raus.
Auge.
Ja, ja.
Dann nimmt dir niemand irgendwie was weg.
Aber das ist ja so eine Sache, die, wenn du in den USA bist, dann machst du was, es klappt vielleicht auch was nicht. Und dann ist das so und alle sagen trotzdem, geiler Typ, der hat was gemacht. Und bei uns ist die Mentalität halt eine andere auch. So ein
bisschen. Weiß ich nicht. Nee, ich glaube im Grunde ja, das denkt man für sich selber. Das ist natürlich für einen selber auch ein großer Selbstbewusstseinseinbruch. Das hat nicht geklappt, was mache ich jetzt? Geld auch, aber im Grunde war es das Beste, was mir passieren konnte, so auf die Schnauze zu fallen. Weil diesen Höhenflug hätte es so nicht weitergegeben. Und zu merken, dir wird nicht der, also hinzufallen, so hart auf die Schnauze zu fallen, dass du wirklich nicht weißt, was du, wo du was von kaufen sollst und das Leben geht trotzdem weiter und niemand kommt und reißt dir Arme und Beine ab und dein Kopf steckt auch noch da. Das ist, so blöd das klingt, hinfallen ist trotzdem eine Vorwärtsbewegung, das klingt sehr abgedroschen. Aber das macht, hat mich mutiger gemacht, auch Sachen zu wagen, weil ich einfach merke, wenn es schief geht, du kannst trotzdem überleben. Das ist nicht, du verlierst nicht dein Gesicht, du wirst nicht blind dabei. Das ist nur Geld, in Anführungsstrichen. So, ja, ich würde nie wieder alle Kreditverträge persönlich unterschreiben für so eine Firma. So, also
Lernprozess.
So, das ist ein Lernprozess und das hat mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin, definitiv. Und hat mich auch dementsprechend mutiger wieder da rauskommen lassen. So, sonst hätte ich das wahrscheinlich vielleicht nicht gemacht, vor 4 Jahren irgendwie meine andere Firma zu verkaufen und dann mit Podcasts anzufangen, nur weil ich keinen Bock mehr hatte, eine IT-Firma zu haben.
Ja, aber du hast im Grunde genommen die Firma verkauft, die IT-Firma, und hast alles im Grunde genommen auf eine Karte gesetzt damals, und das war Podcast.
Ja, also Podcast-Produktionsfirma gegründet, die Ponyverse Productions, und die produziert ja auch den Das Ziel ist im Weg-Podcast, den habe ich mir ja gleichzeitig quasi ausgedacht und gestartet und habe natürlich auch am Anfang die ersten Jahre halt sehr von viel von Fremdproduktionen gelebt. Das heißt, ich habe so für Pharmafirmen Podcasts gemacht und mache ich teilweise immer noch und produziere auch andere Podcasts. Aber die 4 Jahre waren halt gut, um den Podcast so hinzustellen, dass ich quasi von den Podcasts oder den Werbeeinnahmen leben kann. Und das ist einfach eine wahnsinnig luxuriöse Situation, muss man sagen, dass ich von diesem Podcast Das Ziel ist im Weg nach 4 Jahren leben kann.
Ja, und es ist Freiheit, ne?
Ja, ja, es ist aber auch viel Arbeit. Man denkt immer so einmal die Woche, wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, als du damals da gestartet hast, einmal die Woche eine Folge rausbringen mit Vorbereitung und hinfahren und machen und telefonieren und Nachbereitung ist halt mehr als die Stunde arbeiten. Viel, viel mehr. Also die Stunde sprechen, in Anführungsstrichen, das ist ja der schöne Part.
Ja.
Der Rest drumherum ist, kann ja auch sehr anstrengend sein. Und wenn du dann nicht Leute hast, die dir helfen und am Anfang machst du das alles alleine, Gästemanagement und Terminmanagement ist der größte Part dabei. Wen zu erreichen, wer hat wann Zeit, wer hat überhaupt Lust, wie kriegst du den, wo triffst du den, wann hat er Zeit, hat er gerade was anderes, wenn der natürlich irgendwas hat, wo er Geld verdient, dann macht er das eher, das ist der große Part dahinter. Und sich da dann auch Hilfe zu suchen und auch mit der Vermarktung, die Vermarktungsagenturen, mit denen ich arbeite, die helfen dann natürlich auch extrem gut, dann die Werbeslots zu verkaufen, und das macht schon wirklich Spaß. Also definitiv Luxussituation. Was haben wir jetzt?
Ich habe einen neuen Wein eingeschenkt in der Zwischenzeit, und zwar haben wir jetzt Burgweg, ein Weißburgunder,
ja.
Weißburgunder, Grauburgunder. Das ist jetzt aber ein Lagenwein, und der ist auch ein bisschen im Holz ausgebaut, wie du schon riechst wahrscheinlich.
Ja, riecht, ne? Sehr, sehr lecker. Was heißt noch im Holz ausgebaut?
Ja, der ist in einem großen Holzfass ausgebaut. Das heißt, der Wein wird gemacht und wird dann in Teilen im großen Holzfass ausgebaut.
Mein erster Gedanke war, der ist im Wald gewachsen.
Im Wald gewachsen, ja. Zwischen den Pilzen. Und dadurch, dass der im Holzfass war, hat er halt so Einflüsse von dem Holz. Das bringt, Holz bringt immer so Vanillenoten und so weiter. Und das macht, gibt dem Wein, sag ich mal, so ein bisschen was Dickes. So ein bisschen
Körper
und Gerüst. Und
deswegen ist er auch in so einer bauchigeren Flasche wahrscheinlich.
Ja, genau. Das ist natürlich, Grauburgunder und Weißburgunder sind typische Burgunder, in Burgundersorten. Und die Flasche ist eine Burgunderflasche. Und das ist, man könnte die in jede Flasche abfüllen. Es hat natürlich auch was mit Klassik zu tun und mit Typizismus, und es ist natürlich auch einfach eine Frage von Vermarktung, wie vermarktest
du das? Ist ein bisschen süßer, wenn ich das richtig sehe, zum Grauburgunder?
Ja, er hat, wenn man ihn im Mund hat, ich verstehe, was du meinst, Ich glaube nicht, dass der wirklich mehr Zucker hat.
Ja.
Aber er wirkt süßer im Geschmack, ne?
Mhm. Und nach hinten raus hat er dann doch das, dieses Stück mehr Säure noch als der Grauburgunder?
Der hat mehr Säure, ja. Das stimmt.
Mag ich auch gerne, wäre so auch was für die Terrasse im Sommer.
Aber eher was, wenn wir jetzt grillen, das ist ja eher ein Essensbegleiter.
Ja.
Und es gibt ja, das ist ja immer, man braucht ja immer Weine für, sag ich mal, für am Strand liegen oder im Garten sitzen und nichts essen. Und man braucht ja auch irgendwas zum Essen.
Das ist dann der Grauburgunder.
Das ist der Grauburgunder, genau. Es ist, ja, es ist immer so ein bisschen, ich sag das mal, Grauburgunder ist so ein bisschen wie das Schweinefleisch oder der Lachs. Das ist so ein Allerweltswein mittlerweile für die Leute. Ja. Was natürlich nicht stimmt. Es gibt hervorragende Grauburgunder, wenn du Ziereisen oder so siehst. Die machen Grauburgunder, die sind unfassbar gut. Und es gibt natürlich auch ganz banale Grauburgunder. Wir sind mit Pinot Grigio in den 80er Jahren in Deutschland aufgewachsen. Heute trinken alle Grauburgunder. Das ist im Grunde genommen das Gleiche, nur aus einem anderen Land. Aber ich finde, wenn man dann schon mal jetzt was isst, dann kann es auch schon mal ein Wein sein, der ein bisschen mehr Charakter hat. Und da, finde ich, passt der hervorragend. Also, und ist, wie gesagt, auch vegan produziert. Also am Ende ist der vegane Schritt nur am Ende dieses Klären. Das habe ich schon ja ausgemacht.
Ja, das ist, wenn du das liegen lässt, dann funktioniert das.
Ich kann das einfach nicht. Nee, du musst fürs das Rauchen halt, nicht geboren. Aber es ist vielleicht auch ganz gut so, dass es so ist. Das Ziel ist im Weg.
Mhm.
Kommt
Donnerstag, heute quasi. Heute kommt die neue Folge. Also wenn ihr das hört, ist die neue Folge draußen.
Ah, wenn,
am selben Tag.
Wenn ihr also hier gleich fertig seid, könnt ihr direkt weiter skippen und
ich überlege gerade, wir kommen diesen Donnerstag raus.
Nee, nächste Woche.
Nächste Woche Donnerstag. Nächste Woche Donnerstag könnt ihr mich hören.
Ja.
Ich habe nämlich einen Pop-Up-Podcast momentan bei mir laufen. Ingmar Stadelmann trifft sich mit Menschen in Autos und spricht über Autos und Emotionen. 4 Folgen lang. Es war schon da Coach Esume, es war da
Atze Schröder.
Die Woche könnte man jetzt gehört haben, Patrick Bach, den Schauspieler. Und in der letzten Folge unterhält sich Ingmar mit mir über Autos in meinem Bus. Und ich werde sozusagen interviewt quasi heute, wenn ihr das Ziel ist im Weg hört, dann ist das die letzte Folge Autos mit Geräusche mit Ingmar Stadelmann.
Also sozusagen deine Ferienüberbrückung, deine Urlaubsüberbrückung.
Genau.
Und wer ist Ingmar Stadelmann?
Ingmar Stadelmann ist Stand-Up-Comedian, hatte eine Sendung auf dem RBB, ist ein ganz, ganz toller
große Presse zurzeit.
Sehr wegen Geld eingestellt worden. Und das ist halt ganz spannend, wenn man überlegt, dass da andere Leute sich sehr viel Geld genommen haben. Ingmar Stadelmann, ganz feiner Kerl, habe ich das erste Mal in Berlin getroffen. Ein sehr guter, sehr böser, dunkler Stand-Up-Comedian.
Okay.
Also er macht schon so
britischen Humor so?
Ja, weiß ich nicht. Es kommt aus dem Osten, so handfeste. Guter Mann, definitiv. Viel beim Radio gewesen, sehr angenehme Stimme. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja, liebe Grüße unbekannterweise werde ich mir nachher anhören und kann ich nur empfehlen, dass ihr das vielleicht auch mal macht.
Ja, die Folge drauf wird ein bisschen traurig, wenn ich die Stimmung hier noch und da auch nochmal drüber sprechen darf, denn ich hatte den Fall jetzt gerade, dass der erste meiner Interviewgäste, ein Freund von mir, verstorben ist. Das heißt, nächste Woche werde ich eine Folge wieder sozusagen ausspielen, die ich vor 2,5 Jahren mal ausgespielt habe, in Gedenken an Jörg Offer. Ein sehr kreativer Werbefilmer, der auf den Kanaren gelebt hat und der vor ein paar Wochen verstorben ist. Und dementsprechend werde ich in seinem Gedenken noch ein paar liebe Worte senden nächste Woche und die Folge dann rausbringen. Ist auch sehr hörenswert, ist ein ganz, ganz toller Mensch.
Das ist eine schöne Geste.
Ja, hat mich aber auch erstmal erschreckt. Ne? Also ich in dem Moment, wo ich wusste, er ist krank und er wird das nicht lang machen, und dann verstorben war, wusste ich auch nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich auch nie beim Start des Podcasts damit gerechnet habe, dass das ja auch mal passieren kann, dass ja einer meiner Interviewgäste mal nicht mehr auf dieser Welt ist. Und dann hat mir einer meiner besten Freunde und Geschäftspartner, dessen Namen wir nicht nennen, weil der einfach nicht genannt werden möchte, hat gesagt, ja, aber dann mach das doch einfach so, dass du die Folge nochmal neu auflegst und nochmal rausbringst. Das macht Joe Rogan auch so. Und dann dachte ich, ey, das ist eine richtig schöne Geste.
Ja, finde ich richtig gut.
So, und
Der Geschäftspartner, war das jemand, der dir auch damals unter die Arme gegriffen hat, als es hieß, was mache ich nach der...
Genau, der hat mir quasi die Idee mit eingepflanzt. Also als ich entschieden habe, ich möchte diese IT-Firma nicht mehr weitermachen, wusste ich halt nicht, was ich machen sollte. Das war ein Samstag, als ich die Entscheidung hatte, und der hatte mich damals begleitet in einem Verkaufsprozess für diese Firma, der nicht geklappt hat, deswegen wollte ich auch nicht mehr. Ich habe zweimal versucht, die Firma zu verkaufen, und das hat nicht hingehauen, weil unsere Gehälter einfach nicht integrierbar waren. Wir hatten zu hohe Gehälter bei den IT-Entwicklern. Wir haben relativ Hochtechnologie zu der Zeit gemacht, so Managed Cloud Services.
Was heute so Standard ist irgendwie, ne?
Nee, das ist immer noch relativ groß. Man muss sich das vorstellen, dass das so Clouds sind, die werden programmiert und so wie so Faltzelte kannst du die irgendwo hinwerfen und dann bauen die sich selber auf. Und man braucht keine Entwicklungszyklen mehr. Das ist wirklich damals, als wir das gestartet haben, vor 7 Jahren gab es halt so 3 Entwickler in Deutschland, die das gemacht haben. Und einer hat bei uns gearbeitet und war mein Partner. Und wir hatten alle großen Kunden, alle Automobilkunden, außer Opel in Deutschland als unsere festen Kunden. Wirklich guten Umsatz, gute Technologie, nur die Gehälter waren halt viel zu hoch. Und dann sagt eine Firma, Entschuldigung, das geht nicht.
Wie soll das gehen?
Wir können euch nicht kaufen, denn euer Chefentwickler verdient mehr als unser Geschäftsführer. Ihr seid nicht integrierbar. Da habe ich mir zweimal eine blutige Nase geholt und da hat mein Kumpel gesagt, wenn du das nicht mehr machen willst, dann mach das nicht. Und einen Tag später hat er gesagt, mach doch diesen Podcast in dem Wohnmobil, haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ich gesagt, ja, aber wie soll ich denn davon leben können? Ja, Produktionsfirma, bau das mal in Excel und dann setzen wir uns zusammen. Und dann haben wir zusammen die Ponywurst gegründet.
Geile Story irgendwie, ne? Eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, klingt es wie ein Märchen.
Ja, klar, aber das ist, ich mag halt Entscheidungen treffen. So, und auch Entscheidungen schnell treffen, weil man danach einfach, wenn du sie nicht triffst, weißt du nie, ob es die richtige oder die falsche war. So, und das finde ich mein, wenn ich irgendein Geheimnis oder irgendeine Lehre im Leben mitgenommen habe, ist es, Entscheidungen zu treffen, ist das Beste, was man machen kann.
Ja. So. Auch wenn sie falsch sind.
Genau, also, aber dann weißt du es wenigstens.
Ja, so. Dann geht's auch voran.
So, und das war halt so die, irgendwann geht ja die Kiste zu, die berühmte Holzkiste geht zu, und ich will nicht, dass das Letzte ist, woran ich denke, ist, hätte ich mal Podcast gemacht, weißt du, so. Ja, so hätte ich das mal ausprobiert, wäre ich mal ins Ausland gegangen oder sonst was. Nee, deswegen Sachen ausprobieren und Entscheidungen treffen. Gibt's halt dieses klassische Beispiel, wenn du die Zeit noch hast. Der Sohn meiner damaligen Vermieterin, der hatte irgendwie mitgekriegt, dass ich mich mit Computern auskenne. Und der hatte studiert und wollte einen Laptop kaufen. Und sagte, kann ich mal deinen Rat haben? Und kam zu mir mit 3 verschiedenen Modellen. So, und sagte, ja, welches ist der beste? Ich sage, ja, der eine ist ein bisschen schneller, der andere hat mehr Speicher, hier ist die Grafikkarte besser. So, kosten alle ungefähr dasselbe. Da sie haben, weiß ich nicht, was ich nehmen soll. Ich so, ja, kann ich es dir nur sagen, wenn du mehr Dateien hast, nimm den, wenn du mal ein Spiel spielen willst, nimm den mit der Grafikkarte oder den mit dem schnelleren Prozessor, wenn du Sachen bearbeiten willst. Ja, okay. 2 Monate später kam er mit 3 neuen Modellen und sagte, ja, ist ja alles billiger geworden und so weiter. Ich so, wie, du hast dich nicht entschieden? Du musst dich für einen Laptop entscheiden. Es wird immer der falsche sein. Ja, es wird immer der falsche sein, aber du hast jetzt schon 2 Monate keinen Laptop. Du hast keine Entscheidung getroffen.
Und warst nicht produktiv.
Nee, genau so. Und deswegen, ey, kauf irgendeinen. Denk nicht so lange drüber nach.
Oder vielleicht brauchst du auch keinen. Kann auch eine Entscheidung sein.
Ja, natürlich. Aber aber da war es wirklich, er braucht einen Laptop und er muss dann entscheiden. Entscheide dich für einen und es wird sowieso der falsche sein. Aber dann kümmere dich um das Problem, dass du nicht genug Spiele spielen kannst oder genug Speicher hast. Da kannst du dich ja dann drum kümmern, wenn das Problem auftritt. Du kannst ja nicht vorher immer nur an die Probleme denken und dich nicht entscheiden. Das ist halt das Geheimnis. So.
Und wenn du heute eine Entscheidung treffen musst, was deine Gäste angeht, wie machst du das?
Das ist schwierig.
Als Podcaster ist man ja eh schon froh, haben wir gerade schon drüber gesprochen, dass man Gäste hat, weil es ist schwer, das zu koordinieren, Leute zu finden, die Bock haben, das zu machen, die auch Zeit haben, das zu machen und dann die Termine zu finden. Aber gibt es so Leute, wo du sagst, das ist so ein etwas, was ich gerne habe? Oder gibt es auch so Leute, wo du sagst, ja, die sind eigentlich so, die haben eine Reichweite, aber die will ich auf keinen Fall sehen, weil die sind...
Das ist für mich unterschiedlich, das hat sich auch geändert. Ich habe ja, wenn man jetzt so in die Gäste des letzten Jahres guckt, habe ich ja auch sehr viele Stammgäste, die halt oft wiederkommen. Ich mache sehr gerne Folgen mit Atze, weil das einfach immer sehr viel Spaß macht.
Viele Grüße, Atze.
Ja, sehr, sehr gerne, und wir haben auch schon wieder unseren nächsten Coup geplant. Wir erleben immer ein Abenteuer zusammen und sprechen danach darüber, und der ist mein Stammgast. Ich habe andere Stammgäste wie Bettina Rust. Es sind ja so viele Leute, die ich über den Podcast kennengelernt habe und sich jetzt auch so manchmal auch einschleicht, dass ich sage, da sind so viele nette Menschen dabei, die ich auch widersprechen möchte. Dr. Reinhard Remford, der auch mein Stammgast ist, glaube ich, schon 6-mal, 7-mal da gewesen, und wir haben jetzt auch wieder eine Serie vor, demnächst wieder ein paar Folgen zu machen, die wir dann über das Jahr weiter aus, also wirklich monothematisch Folgen zu machen. Und dass ich jetzt so an so einem Punkt bin, dass ich manchmal sage, so, oh, ich kann gar nicht so viele neue noch dazu holen. Nachher finde ich die so nett, dass ich die auch immer wieder sehen will. So, also dementsprechend, es hat sich so ein bisschen gewandelt von immer neuen Leuten zu Stammgästen. Aber ich finde auch neue Gespräche schön, auch wenn sie am anstrengendsten sind. Kennst du ja auch selber, dich vorbereiten auf jemand ganz wild Fremdes, den du noch nie getroffen hast.
Das ist mal anstrengend.
Das ist wahnsinnig anstrengend, das ist wahnsinnig aufregend. Ich glaube, am aufgeregtesten war ich, als Achim Reichel hier war, der ja nun auch fast 80 ist und nicht
ist
wusste, was ein Podcast
so
ist.
Alt? Ja, ja. Das ist ja für mich gut.
Der
gut.
Wird nächstes Jahr wird er 80, glaube ich. Oder nächstes Jahr 79, keine Ahnung. Und es hat sich daraus aber eine wunderbare Freundschaft ergeben. So, also, aber ich war super aufgeregt und es war mega anstrengend, hatte sein Buch gelesen, kann ich sehr empfehlen, und wir haben ein ganz tolles Gespräch gehabt. Folge mit Achim Reichel, ich weiß nicht welche Nummer. Da war ich sehr, sehr aufgeregt, oder Horst Lichter war ich mega aufgeregt, so, weil ich den gar nicht kannte vorher, und dann bereitest du dich auf jemanden vor, den du noch nie getroffen hast. Und dann ist das sogar körperlich richtig anstrengend. So, und das Schöne ist, dass ich jetzt zum Beispiel mit Achim, der hat mich heute angerufen, als ich auf dem Weg war von der Aufnahme, und rief mich im Auto an und sagte, Mensch, Loffi, sag mal hier, ich muss hier so ein Video wegschicken vom iPhone, das haben wir gerade gedreht, Heidi und ich, und ich weiß gar nicht, wie ich das wegschicke, was ist denn hier dieses AirDrop, MailDrop, weiß ich gar nicht. Und da sag ich mir, Achim, ich sitze gerade im Auto, ich bin ja auf dem Weg nach Hause. Ich kann kurz bei dir anhalten. Also, ja, das ist doch super. Und dann habe ich bei ihm vor der Tür, der wohnt hier um die Ecke, angehalten. Und dann kam er auf mich zu und sagte, weißt du was, Loffi? Eins ist wichtig im Leben. Timing. Weil er mich wirklich angerufen hatte, als ich so kurz vor seinem Zuhause war.
Geil.
Dann bin ich reingegangen, habe mit ihm eine Rhabarbersaftschorle getrunken, habe ihm gezeigt, wie er das irgendwie von seinem Handy auf seinen Computer bringt und wieder mit WeTransfer wegschickt. Und das sind halt Begegnungen, die ohne den Podcast nicht möglich gewesen wären. Ich meine, Olli P.'s neue Single ist ein Achim Reichel-Stück, Hey Freiheit, die gerade rausgekommen ist, wo mich Olli gefragt hat, ob ich nicht Achim mal anrufen kann, ob ich dann und das wäre ohne den Podcast nicht passiert. Das ist einfach so toll, diese Menschen zu treffen, und dann möchte ich die auch in meinem, du kennst mich ja, ich möchte dann Menschen auch in meinem Kreis behalten. So, ich habe zu Atze mal gesagt, mich wirst du nicht wieder los, und das ist halt auch so. Und dementsprechend möchte ich das auch in meinem Podcast widerspiegeln, dass ich halt auch die Leute, mit denen ich gute Gespräche habe, auch immer wiederhole. Und das kommt ja auch anscheinend ganz gut an. Ja,
du bist einfach ein sehr netter Mensch. Einfach ein guter Mensch.
Ja, sagen ja, die einen.
Sagen viele. Und ich habe, wir haben ja auch unseren lieben Freund Till Honeder,
ja,
der auch mir hilft und die Dossiers immer schreibt und immer mich vorbereitet sozusagen auf die Gäste. Und es ist eigentlich gar nicht zum Vorlesen, aber ich mach's mal, meine Anmerkung zu Loffi. Loffi ist in der Tat ein sehr hilfsbereiter, netter, herzensguter Typ, der gerne Leute connectet und sich schon um viele angehende Podcaster rührend gekümmert hat, mit guten Tipps, Technik, Mikrofone, Schnitt etc. Seine Schwäche ist, wenn man das überhaupt so sehen will, seine Gutherzigkeit bzw. Naivität bezüglich des hinter F-Punkt otzigen Showbusinesses. Nach oben schleimen, nach unten treten. Muss ich umblättern. Oder jeden ausnutzen, der einen weiterbringt, und danach nicht mehr beachten, Alles das ist Lofi in Großbuchstaben eben nicht.
Das finde ich sehr schön, lieber Till. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und dass du so nette Worte vor allen Dingen über mich findest, wo ich ja immer so frotzel, wenn wir telefonieren.
Ja gut, Till braucht mal ein bisschen Druck. Ne? Ja, braucht mal Druck.
Nein, aber das ist halt so schön. Mit Till ist es ja auch so. Wir kannten uns ja auch vorher gar nicht, bevor wir den Podcast zusammen gemacht haben. Und wir telefonieren jede Woche. Und das ist wirklich ein ganz, ganz lieber Mensch.
Ja,
ist
er auch.
Freundlicher Mensch und das macht manchmal so Spaß, wenn ich halt mit wahnsinnig guter Laune und Optimismus die Sonne sehe und Till sieht wieder eine Wolke, dann können wir uns gegenseitig so ein bisschen abgleichen. Und das andere Schöne ist halt auch, dass ich so spät erst auch in diese Unterhaltungsbranche reingewandert bin, so mit Mitte 40, Anfang 50, guckst du halt auch auf diese Eitelkeiten und Kriege und Zickereien auch nochmal ganz anders
drauf. Ganz anders, ja.
So, das ist halt so, ich finde das schön, wenn ich auch mal erkannt werde oder jemand mich um Hilfe fragt oder sonst was. Ich merke auch mehr, wenn mich jemand jetzt gerade, also ich habe das ganz häufig bemerkt, als ich Podcast angefangen habe und dann kam Corona. Und da riefen mich dann auch einige Leute an und sagten, naja, wie geht denn das mit dem Podcast und so weiter? Und hier kannst du nicht mal mir etwas erklären. Dann erzähle ich eine Viertelstunde, beantworte ich auch die Fragen und dann sage ich dann auch, finde ich dann auch irgendwann den Weg zu sagen, pass mal auf, ich verdiene mit übrigens mein Geld.
Schick dir eine Rechnung übrigens.
Nee, das, was ich dir erzählt habe, kann man auch alles ergoogeln.
Ja,
wenn du jetzt mehr machen willst, dann muss ich da leider Geld für nehmen.
Ja, so, verständlich.
Ne, das ist halt am Anfang. Habe ich mir dann noch die Stunde Zeit genommen und dann auch das dritte Telefonat noch angenommen und dann irgendwann gemerkt, so Leute, ihr saugt mir hier Know-how ab und macht es dann alleine. Nein.
Machen die Leute natürlich gerne. Mhm. Ist ja Klassiker. Du hast jetzt gerade nochmal was nachgeschenkt?
Grauburgunder.
Den will ich.
Doch.
Habe ich doch, den Grauburgunder.
Den Grauburgunder,
den will ich auch nochmal nehmen. Das ist ein Zeichen, dass dir der besonders gut schmeckt. Ne?
Ja, also, aber das, er ist ein bisschen, ihm fehlt Körper nach dem Weißburgunder, muss man
ja, da musst
sagen.
Ja, das ist immer, wenn du Weine probierst und du wechselst von einem Wein zu einem Wein, der sehr, sehr unterschiedlich ist, sage ich mal.
Ja.
Dann ist es immer gut, 2-3 Schlucke erstmal zu nehmen und erstmal dann erst anzufangen, wieder zu sich eine Meinung zu bilden, weil der Geschmack ist natürlich jetzt auf den anderen getrimmt.
Aber der Grauburgunder ist schon, ich würde den mit dem Wort lässig.
Lässig ist ein schönes Wort.
Der ist sehr, sehr lässig. Der ist, also das ist so, wenn ich den mit einem Wort beschreiben wollen würde, ist der Grauburgunder sehr lässig. Oder?
Schöner Titel auch für die Folge vielleicht. Der ist sehr lässig. Und sag mal, dein erster Gast, ne? War Micky Beisenherz, stimmt
das? Na, das ist die erste Folge, die ich rausgesendet habe.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wer. Ich glaube, mein erster Gast, den ich aufgenommen habe, war mein damaliger Bandkollege Henrik Knopp. War, glaube ich, die erste Aufnahme. Ich habe, wir haben natürlich am Anfang auch regelmäßig sehr viel Alkohol getrunken zu den Podcast-Aufnahmen in den ersten
Hilft
Folgen.
Hilft ja auch. Man ist ja ein bisschen lockerer,
ne? Das war dann auch abends, die sind dann hergekommen, ich habe dann da Kerzen angemacht und Lavalampe. Ich habe ja damals ein riesiges Wohnmobil gehabt, was ja wirklich wie ein Wohnzimmer war. Das war auch völlig bescheuert, dass ich das Ding gekauft habe, weil das halt nicht fahrbar war. Aber es war
du hast eine Entscheidung getroffen.
Ich hatte eine Entscheidung getroffen. Und inzwischen habe ich ja das kleinere Mobil, womit ich dann auch irgendwo hinfahren kann, weil es war halt natürlich.
Was so, halt auch mega cool ist.
Ja, aber das ist natürlich auch, es haben einige danach angefangen, in einem Wohnmobil oder in einem Mobil einen Podcast anzufangen. Das finde ich gar nicht schlimm. Also Konkurrenz belebt das Geschäft. Mhm. Aber das ist natürlich mega praktisch, weil so ein Auto hat, ist eine Soundkabine durch die Teppiche, an der Decke. Und so ein Wohnmobil klingt ja meistens auch sehr dumpf, weil man natürlich nicht in der Blechdose wohnen möchte. Und ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Aufnahmen gemacht, bevor Micky dann kam. Aber ich habe natürlich Micky als erstes ausgesendet, weil er einfach die größte Reichweite hatte.
Wie kamst du zu Micky?
Also Micky und ich haben uns eine Zeit lang schon mal in Hamburg gesehen und haben uns auch immer gegrüßt. Irgendwie, ich habe eine Zeit lang mein Büro, als wir noch kein Büro hatten, mit einem Start-up in dem Café gehabt, wo seine damalige Frau gearbeitet hat.
Ah.
Und da haben wir uns manchmal gesehen und auch gegrüßt. Und irgendwann haben wir über Nils Bokelberg, damals auf Facebook gab es so eine Gruppe, wo wir zusammen das Dschungelcamp geguckt haben. Und das war eine geschlossene Gruppe. Und da hat Micky, so wie ich es zusammenkriege, auch war da auch Mitglied in der Gruppe und hat halt auch mal so Gags ausprobiert, die er dann in der nächsten Sendung oder abends dann im Dschungelcamp ausprobierte. Und wir waren dann über Facebook befreundet und er war gerade in Australien wegen des Dschungelcamps und ich habe damals einen Oktopus gegrillt und das fotografiert auf und für Facebook rausgebracht. So viel zu veganer Ernährung, intelligentes Lebewesen, Problem, schmeckt leider sehr gut. Und ich glaube, da hat er mir dann eine Nachricht geschrieben und sagte, ey, ich habe so Bock auf Oktopus. Und er saß halt gerade in Australien, sag ich, wenn du wieder zurück bist, komm vorbei, grill ich dir einen Oktopus. Und dann haben wir uns getroffen. Da war ich gerade hier eingezogen. Da haben wir, ja, vor fünf Jahren, ist er dann vorbeigekommen. Wir haben einen Oktopus zusammen gegessen und da war halt... Ja, von da an ist eine wunderbare Freundschaft entstanden. Und als ich gerade die Firma verkauft hatte, jetzt vor 4,5 Jahren oder was, hatte ich mal eine Nacht mit ihm in so eine Bier-Trink-Nacht, sind wir durch die Gegend gestolpert. Und da sagte er, ich habe gerade ein Buch geschrieben und will nächstes Jahr eine Lesereise machen. Das Buch heißt, zur Apokalypse gibt es Filterkaffee. Und ich möchte so eine Show machen. Ich möchte nicht einfach nur da sitzen. Ich stelle mir so eine Late-Night-Show vor. Willst du nicht mein Sidekick sein? Und ich so, also hätte ich diese Firma nicht gerade verkauft gehabt und wusste nicht, was auf mich zukommt, hätte ich auch nicht Ja sagen können.
Was macht ein Sidekick?
So der klassische Andrak bei Schmidt.
Ah ja, okay.
Das ist der Sidekick. Hast du bei einer Late-Night-Show immer den Anspielpartner, den du immer hast, um irgendwie Quatsch zu reden, wenn du keinen Gast hast. Ja. So, also damit du auch nicht alleine, zum Beispiel, wenn ganz viele Sachen funktionieren nur mit einem Sidekick, wenn zum Beispiel wir lustige Bilder von Mickey auf der Bühne zeigen, also lustige Bilder aus seiner Vergangenheit, was weiß ich mit Ralf Möller, wäre es ja mega unangenehm, wenn Mickey sagen würde, hier guck mal, da habe ich übrigens mal mit Ralf Möller gedreht, hier ist das Foto. Das kann ein Sidekick natürlich viel anders machen und sagen, sag mal, wie lächerlich sahst du da denn aus?
Ja, das stimmt.
Und zeige ich das Foto. Das ist ein ganz anderer Effekt und du hast immer einen Anspielpartner, der auch weiß, ich kann Stichworte geben, wo dann eine Geschichte rauskommt, die er dem Publikum erzählt. Und so spielt man miteinander und das machen wir jetzt seit 2019 war die erste Tour und dann kam ja Corona, dann haben wir jetzt dieses Jahr ein paar Nachholtermine gehabt von den 2020 Terminen, zwei Jahre später und gehen im Oktober wieder auf Tour, kann man Karten kaufen bei Eventim übrigens. Zur Apokalypse gibt es Filterkaffee, beziehungsweise Apokalypse und Filterkaffee.
Gibt es auch einen Podcast, glaube ich.
So jetzt, heißt ja? jetzt der heißt, Podcast genau. Und das Ganze hat sich auch so ein bisschen von einer Lesereise in 2019 jetzt eher zur Podcast-Show entwickelt. Das heißt, wir nehmen die zweite Stunde auch, haben wir jetzt das erste Mal aufgenommen, auch live auf der Bühne, das hat sehr gut funktioniert. Und dann bin ich auch der Toningenieur sozusagen, der die Folgen mitproduziert und die Live-Folgen produziert und vor Ort quasi aufnimmt.
Mega spannend.
Das ist super spannend, weil jetzt die Termine im Oktober sind teilweise mit Venues, also Veranstaltungsorten mit über 900 Leuten und ich glaube, wir haben jetzt so 500er Hallen gespielt und das ist halt lustig, so mit kurz vor 50 nochmal auf einer Bühne zu stehen und Quatsch vor Publikum zu machen, hätte ich mir auch nie träumen lassen.
Mickey, ich glaube, den haben wir auch im Podcast eingeladen.
Er trinkt ja gar nicht so gerne Wein.
Dann ist er hiermit wieder ausgeladen.
Ja, also der kann schon Wein trinken, aber der ist eher Bier und Gin Tonic. Für Gin Tonic bekannt und für Biere.
Bei uns geht es ja nicht so sehr darum, dass die Leute überhaupt unbedingt Ahnung haben. Es geht ja um die Meinung und eigentlich soll ich ja ein bisschen mehr über Wein erzählen. Heute haben wir wenig über Wein geredet, gebe ich zu. Und wir haben Folgen, da rede ich viel zu viel über Wein und so gleicht sich das nochmal aus. Was war denn jetzt eigentlich dein Favoritenwein? So, wenn du jetzt sagen müsstest, der gefällt dir persönlich besonders gut.
Ja, es ist schon der Grauburgunder.
Das ist schon der Grauburgunder.
Definitiv der Grauburgunder. Ja. Also denn das wäre so einer, den hätte ich dann regelmäßig im Kühlschrank. Die anderen würde ich jetzt
auch nicht von der Bettkante stoßen.
Nee, aber es ist halt, ich meine, die angebrochenen Flaschen landen ja in meinem Kühlschrank. Das ist ja das Schöne. Das ist der einzige Grund, warum wir hier sitzen. Nee, aber ich würde schon den Grauburgunder, das wäre schon. Also ich finde es in der Kombination mit dem Weißburgunder wirklich super, weil auch das Wechselspiel ganz schön ist, so mit dem Weißburgunder, dem Körper sozusagen und danach nochmal den Grauburgunder, der dann fast so ein bisschen abfällt. Ist eine gute Mischung, aber es wäre definitiv der Grauburgunder.
Burgweg, Weißburgunder ist mein Favorit, so qualitativ. Aber der Grauburgunder Bockenheim, den finde ich auch anderer Einsatzzweck für mich, ne?
Also ist halt lässig.
Genau,
ist
der lässiger ist halt Typ. Lässiger Typ, genau. Und jetzt stelle ich dir eine Frage und dann kannst du überlegen und dann erzähle ich noch was. Wenn du jetzt sagen müsstest, der Grauburgunder als dein Lieblingswein ist ein Musikstück, an welches Musikstück würdest du dann denken?
Ja, da muss ich mich ja an lässig halten, ne?
Ja.
Also es muss ja dann ein lässiges Musikstück sein, also.
Ja. Denk mal drüber nach und dann erzähle ich in der Zeit mal kurz
Darf ich im Handy was suchen?
Du darfst im Handy was suchen, ja. Ich erzähle mal kurz den Weinnasen, was sie machen müssen, wenn sie gerne diesen Monat zwei wunderbare Logentickets gewinnen wollen. Was haben wir denn ausgelost? Felix Lobrecht. Da bin ich ja so gespannt, dann seht ihr ja uns quasi auch noch.
Wenn wir in derselben Loge sind, ja.
Das organisieren wir.
Auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, wer diesen Monat die zwei Tickets gewinnt für Felix Lobrecht, ist mit uns in einer Loge. Dann kümmere ich mich auch darum, dass es besonders gute Weine gibt.
Bitteschön.
Selbstverständlich. Oder wir machen einfach so einen Champagnerabend.
Man muss einfach sagen, das Catering in der Barclays Arena ist hervorragend.
Aber ich als Weinhändler habe natürlich immer gerne noch kleines Upgrade. So, 27.10. Felix Lobrecht, zwei Tickets im Wert von roundabout 400 Euro. Was müsst ihr machen? Ihr seht ab heute auf unserem Instagram-Kanal einen Post zu diesem Gewinnspiel und ihr müsst nur kommentieren, warum ihr meint, dass ihr die zwei Tickets gewinnen wollt, müsst und solltet und warum ihr einen Abend mit uns verbringen möchtet. Und müsst natürlich unseren Podcast liken. Und am besten auch gleich auf allen Plattformen abonnieren. Und die Glücksfee wird dann am 29.09. das losziehen. Und wir werden dann gleich uns melden und ja, dann gibt es einen glücklichen Gewinner.
Ja, mit uns quasi Felix Lobrecht sehen. Ja, uns zu treffen ist halt eben auch, glaube ich, spannend. Wird man uns erkennen?
Vielleicht verkleiden wir uns als Drag Queen oder so. Vielleicht kommt Felix ja noch in die Loge. Wer weiß das schon alles?
Du bist der einzige, einer der wenigen Menschen, an dem ich eine Rolex-Uhr akzeptiere.
Ja.
Könnten wir einen ganzen Podcast drüber machen?
Ja, ist schon ein sympathischer Kerl. Ne?
Definitiv.
Finde ich auch. Sag mal, kurze Frage, einfache Antwort. Bevor wir zum Musiktitel kommen, Nutella mit Butter oder ohne Butter?
Also, erstens.
Eine kurze Antwort. Erstens.
Nutella gehört nicht in den Kühlschrank.
Nein, niemals.
Butter gehört in den Kühlschrank.
Das sagt meine Mutter anders.
Ich weiß, dazu gibt es ja diesen, das Butterfass ist viel Streich besser. Ja. Ich benutze.
Aber ich habe sie auch immer im Kühlschrank.
Ja, ich habe aber nur salzige Butter im Haus.
Ja.
Und trotzdem würde ich auch die salzige Butter unters Nutella packen.
In jedem Fall.
In jedem Fall.
Ja. Ich habe bisher nur einen jetzt gehabt, der gesagt hat, ohne Butter, alle wollen Butter.
Ja, ich weiß aber, dass es halt Menschen gibt, die das anders machen.
Ja, Treppe oder Fahrstuhl?
Fahrstuhl. Ich bin so ein Fahrstuhltyp. Ich habe zwei gerissene Menisken. Also Treppe rauf geht
heißt
besser.
Heißt es Menisken?
Ja, ein Meniskus, zwei Menisken.
Das muss ich gleich googeln.
Ja, ja. Ansonsten wäre es das Dehnungs-U und dann würde es Meniskus heißen, zwei Meniskus. Komm vom Skateboard fahren, also Treppe runter ist für mich schwieriger als Treppe rauf.
Kenne ich. Und wo wir bei vegan sind, Fisch oder Fleisch?
Im Zweifel lieber Fisch.
Ja, verstehe ich auch gut. Hund oder Katze ist eine einfache Frage.
Sehr einfache Frage. Ja. Ich finde Katzen suspekt.
Und das ist auch eine schöne Frage. Doggy oder Missionarstellung?
Aktiv oder passiv?
Hervorragend. Oh, das ist herrlich. So, kommen wir zurück zur Musik. Wir wollen ja noch FSK 16 bleiben.
Wir werden da nicht in Details gehen.
Grauburgunder
aber hattest du diese Gegenfrage schon mal?
Nee, es sind ja eigentlich gar keine Gegenfragen erlaubt. Das ist ja der Punkt. Aber wir haben tatsächlich unser erstes ganz negatives Kommentar haben wir tatsächlich bekommen zu dieser Frage Doggy oder Missionarsstellung, wo es hieß, wie kann man vorher, weil ich kenne, wir haben einen Gast gehabt, wo ich auch die Freundin ganz gut kenne, und dann sagte man, wie kann man sagen vorher, man kennt die Freundin und hinterher diese Frage stellen? Also, das hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun.
Das ist ja allgemein. Das kann ja auch in der Fantasie stattfinden.
So, hat Karl Lagerfeld gesagt, den besten Sex habe ich in meiner Fantasie gehabt.
Ja, das glaube ich auch bei Karl Lagerfeld. Das glaube ich.
Gott hab ihn selig. Welcher Song fällt dir ein zu Grauburgunder, zum lässigen Grauburgunder Bong?
Bob Dylan, Man in Me.
Bob Dylan, Man in Me. Kenne ich nicht den Song?
Ist ein wahnsinnig schöner Song. Ist sehr lässig. Man in Me ist, kennst du, wenn du The Big Lebowski geguckt hast? Ist eins meiner Lieblingslieder. Ist sehr lässig.
Eines meiner Lieblingscocktails.
Ich kann es nicht singen, aber ist eins der Hauptlieder, wo er, glaube ich, bekifft in, unter diesen Frauen an der Kegelbahn durchgeht, als er die Kegel, die Bowlingkugel an den Kopf kriegt.
Hervorragend, dann ist dieser Song ab heute auf unserer Spotify-Playlist, die ihr auch in den Shownotes findet. Ja, ich will ja nicht sagen, ne, aber die Zeit rennt immer wie Wahnsinn. Wir trinken jetzt, glaube ich, noch die Flaschen leer, hauen noch ein veganes Würstchen auf den Grill.
So machen wir das.
Und lassen den lieben Gott einen guten Mann sein.
Ja.
Lieber Loffi, ganz, 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 ganz herzlichen Dank für diese sehr informative und vor allen Dingen amüsante Folge.
Ich habe zu danken.
Du kannst mir jetzt gleich nochmal erklären, wie die Zigaretten funktionieren, die elektrisch betrieben werden. Und liebe Weinnasen, wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder, wenn es wieder heißt Halbtrocken, der Podcast mit dem Wolf und den 7 Weinlein. Tschüss. So, liebe Weinnasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. Folgt uns auf Instagram und Facebook, liked und kommentiert unsere Beiträge, hört unsere Spotify-Playlist und selbstverständlich schreibt uns eure Wünsche per E-Mail an mail@halbtrocken.rocks. Und auf www.halbtrocken.rocks könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Warum macht das Sinn? Weil wir dort exklusiv und nur für Newsletter-Abonnenten spezielle Gewinnspiele veranstalten. Also sofort in den Newsletter eintragen. Keine Sorge, wir spammen euch nicht voll. Maximal einmal pro Woche schreiben wir euch was. Also bis kommenden Donnerstag. Cheers, euer Timo. Peace.